ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Dein Orchester ist für mich auch eine Art Abbildung der Gesellschaft. Ich wünsche uns allen und auch mir selbst, dass wir weiterhin sensibel bleiben. Wir haben unsere Herzen und unsere Seelen und mit denen arbeiten wir.
Ich begrüße den Dirigenten Vitali Alexeinok. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit Musik?
Och, mein erstes Erlebnis mit der Musik. Vielleicht die Volkslieder, die bei uns am Tisch gesungen wurden, bei einem Fest oder so. Meine Mutter hat eine sehr schöne Stimme und ich glaube, dann war das vielleicht mein erstes Musikerlebnis. Irgendwelche sehr typisch slawische, so ein bisschen traurige, melancholische Volkslieder, ja.
Ihr Zugang zur Musik kam zunächst über die Posaune. Und wenn ich mich richtig informiert habe, war es auch Jazz, Unterhaltungsmusik, mit der Sie zuerst in Kontakt kamen, die Sie begeistert hat. Wann kam der Moment, wo sich für Sie das Tor zum klassischen Repertoire geöffnet hat?
Mein erstes Instrument war tatsächlich Akkordeon und ich habe sozusagen auch ein bisschen in der Volksmusik, eben belarussische Volksmusik angefangen und dann kam die Posaune dadurch, dass ich eine Lungenkrankheit hatte. Ich hatte Asthma und es wurde mir empfohlen, ein Blasinstrument zu spielen und dann habe
ich... Man brauchte aber unglaublich viel Luft für die Posaune.
Genau, und diese Luftkapazität habe ich dann auch entwickelt in den Jahren damals. Und mit dem Instrumentenwechsel hatte ich auch einen Lehrerwechsel und dadurch kam ich zu einem ganz, ganz wunderbaren Lehrer, Fjodor Gur ist sein Name, und der hat uns alle einfach mit dieser Liebe zur Musik angesteckt. Der hat selber über 10 Instrumente unterrichtet und war und ist immer noch auch Dirigent und hat uns als damals Blasorchester auch dirigiert. Und das war aber meistens eben keine klassische Musik, sondern Jazz, Funk, so ein bisschen in die Richtung. Und das hat mir wirklich unglaublich viel Spaß und Freude bereitet. Aber ja, ungefähr mit, ich würde sagen, mit 14, 15 Jahren war das mir dann nicht genug. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt bei Minsk, das heißt Veleika, und dort gab es quasi gar keine klassische Musik. Also ich komme aus keiner Musikerfamilie. Also ich hatte eigentlich keine Chance, klassische Musik davor zu erleben und ich kannte eben andere Stilrichtungen, aber nicht die Klassik. Das, was man normalerweise hier eigentlich schon mit Muttermilch sozusagen bekommt. Das war für mich mit 14, 15 alles total neu. Und ich habe es dann irgendwie zufällig gehört, weil es gab keine Möglichkeit, irgendwie eine Symphonie da live sowieso anzuhören. Und das war für mich eine Entdeckung. Also ich erinnere mich immer noch sehr, sehr lebendig dran, dass ich dann so vielleicht ein Tschaikowski-Klavierkonzert oder Oboen-Konzert von Mozart oder auch manche Symphonien, manche Klavierstücke einfach vielleicht 40, 50 Mal nacheinander, also innerhalb von einer Woche oder so, hören konnte. Das war einfach sehr inspirierend für mich. Diese neue Welt, die war für mich total welteröffnend sozusagen.
Und diese Offenheit gegenüber verschiedenen Genres, kommt dir auch Ihrer Arbeit am Dirigentenpult zugute?
Ja, ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Flexibilität gibt und dass es so ein bisschen prädestiniert, eigentlich verschiedene Stilrichtungen ein bisschen auch verstehen zu können oder spüren zu können. Und natürlich, wenn wir jetzt in der klassischen Musik in den Anfang des 20. Jahrhunderts gehen oder auch später, dann spielt da Jazz eine gute, große Rolle. Ne? Und allein bei den französischen Komponisten wie Ravel oder so kann man das auch schon spüren und geschweige von Gershwin oder auch anderen. Ne? Und ja, es gibt mir irgendwie, ich glaube, durch diese Vielfalt von Stilrichtungen konnte ich auch diese Vielfalt innerhalb der klassischen Musik auch ein bisschen besser wahrnehmen. Stichwort alte Musik, neue Musik. Und in der zeitgenössischen Musik hatte ich tatsächlich sehr viel Interesse auch eine Zeit lang. Und das gibt dann auch irgendwie neue Impulse, das alles. Und ja, im Moment höre ich kaum Jazz oder auch eben eine andere Stilrichtung, aber es gibt so viele verschiedene Genres innerhalb der akademischen Musik, sag ich mal, so von Perrotin beginnend, ja, mit dem Mittelalter quasi bis wirklich ganz, ganz frisch gebackenen neuen Werken. Das alles hat ja eine enorme Bandbreite und Palette an Farben und an Stilen.
Vitali, wenn man einmal Posaunist war, bleibt da eine bestimmte Sensibilität für die Blechblasinstrumente im Orchester als Dirigent?
Also ich würde sagen, ich kann mich mit einigen Posaunisten oder Blechbläsern sehr gut verstehen und das spüren sie manchmal auch. Aber ansonsten, ich glaube, das Wichtigste, was da geblieben ist, ist der Atem und diese Möglichkeit auch mit den Musikern zu atmen. Ich weiß einfach physisch selber an meinem eigenen Leibe, wie wichtig das ist. Und das ist ja auch dann für die Streich- und Schlagzeuge und das Instrumente auch. Ist natürlich für alle essentiell. Aber ja, das ist einfach dann in einem wirklich sehr tief drin und das hilft sehr.
Sie haben einmal gesagt, Sie wollten Verantwortung für die Musik übernehmen. Das ist ein großer Satz, das ist aber auch ein Satz, der ein bisschen allgemein ist. Wie meinen Sie das konkret? Hat das auch damit zu tun, dass Sie dann Dirigent geworden sind, um eben vielleicht selbst musikalische Entscheidungen treffen zu können, Verantwortung zu übernehmen?
Ja, vor allem, ich würde sagen, damals mit eben so 16, 17 war ich damals, glaube ich. Es war einfach ein sehr, sehr großes Interesse an diesem Repertoire. Diese Musik hat mich total fasziniert. Wie gesagt, ein paar Jahre davor habe ich diese Musik erst entdeckt und sie war für mich sehr lebendig. Und ich wollte einfach diese Musik noch intensiver erleben. Ich wollte sie nicht nur eben als Hörer genießen oder eben als Posaunist, als einen Teil im Sinfonieorchester, sondern ich wollte eigentlich das ganze Bild in das Große und Ganze sozusagen sehen. Und mein Traumbild von Musik machen, von einer Interpretation, vom Musizieren mit anderen, ist eigentlich, als würden wir einfach in jedem Takt diese Musik jetzt gleich im Moment neu komponieren. So eine Art von Freiheit, ja, so eine Art von Souveränität, so eine Art von Verständnis, von auch Intimität oder auch ganz großen Gefühlen, das alles ist da und das alles im Moment zu erleben, das alles im Moment hervorzurufen und quasi neu zu kreieren, das ist eigentlich die große Kunst. Die, ja, es ist auch nicht immer leicht, aber es ist eigentlich mein Ziel.
Sie haben Dirigieren in St. Petersburg studiert und Sie sind dann nach Weimar gegangen an die Musikhochschule Franz Liszt. Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf Weimar? Und was hat Sie an dieser Stadt, vielleicht auch an dieser Musikhochschule interessiert?
Ich war damals auf der Suche von St. Petersburg aus. Ich habe bei einem sehr guten Dirigenten und Lehrer und auch Menschen, Alexander Alexejew, studiert in St. Petersburg. Der war selber Student von Hans Swarovski in Wien, kurz nach Abbado.
Die Dirigentenschmiede,
genau. Swarovski. Der war tatsächlich kurz nach Claudia Abbado und Zubin Mehta. Er hat gemeinsam mit Giuseppe Sinopoli studiert. Also es gab schon damals eine große Verbindung sozusagen zu diesem deutschsprachigen Raum. Und die deutsche Musik, die hat er sehr gerne unterrichtet. Und er hat auch fast alles auswendig unterrichtet, so wie eben die Dirigenten aus der Schule damals auch alles auswendig dirigiert haben. Und diese große Liebe zu diesen deutschen Musik, deutscher Romantik, beginnend mit vielleicht Schumann, aber auch Beethoven und dann auch ein bisschen später, das alles, das hat mich wirklich total fasziniert. Und ich wollte die deutsche Kultur vor allem weiterentdecken. Ich habe damals angefangen, deutsche Sprache zu lernen. Und ja, dann dachte ich, musste ich mir nur sozusagen eine gute, passende Schule finden, wo ich dann auch genommen wäre und wo ich dann einen guten Lehrer finden konnte. Und Weimar kam dann relativ schnell als Platz 1, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Schule war und sicherlich auch ist.
Und jetzt sind Sie Chefdirigent der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf-Duisburg. Unglaublich, ja. Dieser Weg. Sie gehören, Vitali, einer jungen Generation von Kapellmeistern an. Sie haben auch einen frischen neuen Blick auf Programmgestaltungen, auch auf Projekte. Sie haben ja unter anderem die interaktiven Sitzungen eingeführt, wo Sie dem Publikum die Oper nahebringen und auch vertiefen wollen. Auch natürlich gehen Sie anders mit sozialen Medien um. Erleben Sie gerade einen Wandel in der Ausrichtung und Rezeption von klassischer Musik?
Ich würde vor allem sagen, ich erlebe, glaube ich, wie sehr viele Menschen einen sehr, sehr großen Wandel in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur und klassische Musik und gerade auch ein Orchester. Ein Orchester ist für mich auch eine Art Abbildung der Gesellschaft und das zeigt das eigentlich. Also man findet das dort auch wieder. Und ja, natürlich gibt es jetzt auch viel mehr digitale Möglichkeiten und auch neue Formate. Aber ich finde, man muss das wirklich geschickt irgendwie miteinander verbinden, damit es dann vielleicht auch ein bisschen revolutionär oder spannend oder neue Impulse geben kann. Aber auch eben die Aussage von diesen unglaublich faszinierenden Werken der klassischen Musik noch eigentlich rüberbringen kann. Das ist große Kunst, glaube ich, das alles jetzt irgendwie neu zu definieren für uns selbst und das auch mit dem Publikum zu teilen.
Aber vielleicht auch mit den Verantwortlichen, mit den Intendanten in Opernhäusern, Konzerthäusern. Die müssen sich ja auch anpassen. Kommt da immer durchweg positives Echo oder entstehen da oftmals auch Spannungen?
Also ich habe eigentlich ein sehr großes Glück, dass wir so verschiedene Werke aufführen können. Ich habe ja schon eben erzählt, eigentlich ist für mich die klassische Musik ungefähr vom 13. bis zum 21. Jahrhundert. Und da gibt es unglaublich viele verschiedenste Werke und künstlerische Aussagen. Und eben Projekte, die wir machen, können auch sehr unterschiedlich sein. Und ich mache auch sehr viele ganz, ganz traditionelle Aufführungen sozusagen. Also das Format bleibt genauso, wie es auch vielleicht vor 50 oder 150 Jahren mal war. Es ist auch wirklich ein sehr etabliertes Format, das auch sehr viele Menschen im Publikum, muss ich auch sagen, immer noch genießen. Ne? Und ich versuche aber auch ein paar andere Formate zu entwickeln. Und was mich sehr fasziniert, eben mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Und deswegen, Sie haben es ja kurz angesprochen, haben wir auch in Düsseldorf und Duisburg jetzt ein kleines neues Format, das heißt Fokus Musik, wo ich über diese Werke ein bisschen spreche oder spiele oder auch die Musik einfach vorspiele. Und wir versuchen das nochmal klanglich, akustisch neu zu entdecken, bevor das Publikum dann auch die Regie sieht und alles andere, Kostüm und Bühnenbild. Ja, dann können sie vielleicht auch ein bisschen mehr mit den Ohren das Werk wahrnehmen, was wirklich in diesem Werk alles steckt. Das ist ja eigentlich unendlich und das ist sehr spannend. Aber ja, es gibt so viele verschiedene Projekte und sie miteinander zu verbinden und das ist auch sehr reizvoll.
Sie sind Chefdirigent der Deutschen Oper am Rhein. Sie haben unter anderem eine Uraufführung im Barbican in London dirigiert. Auch waren Sie schon beim MDR Symphonieorchester in der Vergangenheit. Sie arbeiten an der Bayerischen Staatsoper in München, an der Mailänder Scala. Gerade waren Sie bei der Dresdner Philharmonie. Und jetzt im Januar werden Sie in der Semperoper dirigieren, Madame Butterfly. Fühlt sich das für Sie, Vitali, nach einem beruflichen Höhenflug an oder eher nach einer logischen Entwicklung?
Ach, es ist beides, glaube ich schon. Ich habe immer Musik sehr gerne gemacht. Und das war eigentlich immer etwas sehr Schönes auf allen möglichen Niveaus, sage ich mal. Ja, auch mal mit Studentenorchestern oder Jugendorchester oder auch Laien und so weiter. Also alles Mögliche in den letzten 10, 15 Jahren meiner musikalischen Entwicklung. Aber ich freue mich natürlich jetzt ganz anders, dass wir wirklich künstlerisch noch viel mehr erreichen können, mit solchen Klangkörpern, mit solchen Menschen, mit solchen kollektiven Institutionen zu arbeiten. Das bedeutet das eigentlich im besten Falle. Da geht es noch mehr um die Qualität, da geht es noch mehr um die künstlerische Aussage und da können tatsächlich Höhenflüge für unser Publikum entstehen. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich mit solchen Menschen und mit solchen Institutionen arbeiten kann.
Ein großer Bestandteil Ihrer Arbeit ist, politische Verantwortung zu übernehmen. Wie begreift sich ein Dirigent im Jahr 2025?
Ich glaube, es kommt darauf an. Natürlich sind wir ein bisschen prädestiniert als Personen der Öffentlichkeit, auch da sozusagen Teilnahme zu haben. Aber es ist nicht automatisch so. Ich würde sagen, sehr viele Dirigenten, sehr viele Musiker stehen bewusst irgendwie außerhalb des politischen Denkens, was ich auch nachvollziehen kann. Ich glaube, jeder Mensch entscheidet das für sich, aber wir haben als Künstler schon eine Möglichkeit, eine Botschaft rüberzubringen. Diese Botschaft ist in meinem Fall immer in den Partituren erhalten geblieben, aber außerhalb dieser Partituren gibt es dann auch noch sehr vieles. Und die Menschen, die unsere Komponisten, Komponistinnen, die haben so vieles erlebt, sie haben das dann irgendwie niedergeschrieben, aber Ich glaube, vieles ist dann auch nicht unbedingt mit Tinte und Papier erhalten geblieben. Wir haben unsere Herzen und unsere Seelen und mit denen arbeiten wir sozusagen. Und da kann man, glaube ich, schon einen Bogen schlagen zu den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Geschehnissen, weil auch das uns enorm beeinflusst, ja, einschüchtert oder auch Höhenflüge bereitet, alles Mögliche. Ich glaube, die Kultur kann da auch ein sehr wichtiges Medium sein. Und im Fall meiner ersten Heimat Belarus war das natürlich sehr prekär, weil ich dann auch gesehen habe, wie die Menschen da geschlagen werden, wie sie festgenommen werden und so weiter. Und ja, also es ist dann noch mal härter. Und so geht sehr, sehr vielen Menschen in dieser Welt. Und auch das irgendwie nicht auszublenden, finde ich wichtig. Und also ich bin auch ziemlich regelmäßig in Kharkiv in der Ukraine und ich leite da ein Festival. Und
ja, wie kann man sich das vorstellen? In einer Region, die vom Krieg gezeichnet wird, wie kann man da ein Festival machen?
Technisch gesehen ist es wirklich sehr schwer. Ich glaube, die meisten großen klassischen Musikfestivals finden da seit 2022 nicht mehr statt oder nicht mehr in dieser Form. Bei uns hat sich quasi, was die Rahmen angeht, wenig verändert. Wir machen weiter und wir haben kein Jahr verpasst. Jeden Frühling gibt es da bis zu 10 großen Veranstaltungen und noch einige kleinere Veranstaltungen mit Kammermusik, mit Orchestermusik, alles Mögliche. Ja, das ist sehr schwer, aber dank unserem Team funktioniert es. Das sind wirklich unglaublich mutige Menschen, Menschen mit Visionen. Das sind Menschen, die wirklich was auf die Beine stellen wollen. Aber was ich da noch sagen wollte, dort in Kharkiv erlebe ich einen Ort, auch imaginär einen Ort, wo eigentlich gesellschaftliche Probleme, wo die Politik und wo die Kunst sich eigentlich total verbinden können. Weil dort Musik zu machen unter diesen prekären Bedingungen ist eine sehr, sehr starke Aussage. Und ich habe dort unglaubliche Emotionen erlebt mit all diesen Menschen, die auch vielleicht noch zwischen einigen Proben, einfach zwischen der zweiten und dritten Probe noch kurz zu einer Beerdigung fahren mussten, weil da wieder ein Raketenanschlag und so weiter und so fern. Aber dann haben wir trotzdem weiterhin Brahms Zweite gemacht. Sie hatten eine Haltung. Und diese Haltung, dass sie immer noch die Kultur wahrnehmen, dass sie die Musik auch als ein Mittel den Menschen weiterbringen wollen, dass die Menschen im Publikum dann auch dahin kommen und das miterleben. Es ist unglaublich eigentlich, was da passiert. Und ja, ich glaube, dort sieht man das unmittelbar, wie die Kunst und gesellschaftliche Probleme sich verbinden können sozusagen und wie die Antwort auch sein kann. Aber es passiert auch, ich glaube, in einer kleineren oder größeren vielleicht sogar Rolle auch eigentlich überall.
Wenn Sie es jetzt sagen, Brahms Zweite, klingt die dann nochmal anders für Sie, wenn Sie unter diesen Umständen mit diesen Menschen, was macht das mit Ihnen?
Ich habe es damals sehr stark gespürt, dass die Menschen einfach wirklich eine ganz andere Ebene erreichen mit dieser Musik. Aber wenn da irgendwas Dramatisches oder sehr, sehr Wichtiges, Emotionales passiert, wie im zweiten Satz von der zweiten Symphonie, dann sind sie noch emotionaler vielleicht, weil es für sie wirklich, vielleicht ist es das erste und das letzte Mal, dass sie wirklich sowas erleben. Und wenn es dann sehr optimistisch und irgendwie mit Freude und auch ja, mit so viel Licht am Ende auch ausgeht, dann spüren sie, glaube ich, auch dieses Licht und dann schenken sie das auch dem Publikum. Also ich glaube, der Grad von Emotionalität ist ein anderer.
Da komme ich jetzt auf Ihr Buch zu sprechen. Sie haben über die Proteste in Belarus ein Buch geschrieben, das ist im S. Fischer Verlag erschienen, Die Weißen Tage von Minsk. Im Jahre 2021 ist es erschienen. Schaut man, wenn man solch ein Buch geschrieben hat, dann doch auch anders auf Kunst, auf Musik?
Also ich glaube sehr stark an die verbindende Macht der Kunst. Ich glaube sehr stark daran, dass wir auch jetzt zu Zeiten von KI und all solchen Möglichkeiten, dass wir immer noch diese Orte, diese Räume brauchen, wo wir gemeinsam etwas erleben können. Und ich habe bei den Protesten in Minsk 2020 einiges an Emotionen erlebt, was ich auch vielleicht dann doch in manchen Konzertsälen auch irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise erlebt habe. Ich meine, in unserer Kunst, da geht es ja auch um Hoffnung, Liebe und Tod und all diese, um das Licht und Schatten und die Dunkelheit, um wirklich ganz, ganz böse Abgründe unseres Daseins und auch um ganz, ganz große Höhenflüge. Aber das alles kann man natürlich dann auch zum Beispiel eben bei den Protesten erleben. Die waren sehr schön, die hatten dann am Ende leider ein sehr großes Drama und Trauma, würde ich sagen. Und in der Kunst gibt es ja auch all diese Facetten. Und ich glaube, an diesen Orten können wir immer noch wirklich Menschen sein im sehr humanistischen Sinne dieses Wortes, dass wir da wirklich bestimmte Werte miteinander teilen können, dass wir die Zeit, die Konzentration einfach uns selbst in diesem Moment, in diesen wenigen Minuten miteinander teilen, dass dieses Gefühl, wissen Sie, so slawische Kunst neigt zu diesem Aufopfern und so weiter, wenn Sie an Dostojewski denken. Ich glaube sehr fest daran, dass wir da wirklich vielleicht für wenige Sekunden an manchen Stellen, an einer Symphonie, an einem Solowerk, dann doch irgendwie eine Verbindung spüren können von einem 1000 Menschen. Das ist ja sehr, sehr wertvoll.
Vitali, Sie stehen, ja, man kann gar nicht sagen am Anfang, aber schon vor einer großen internationalen Karriere. Ich habe so einige Stationen ja auch aufgezählt. Was wünschen Sie sich persönlich, künstlerisch von der Zukunft?
Ich würde erstmal nicht mit persönlichen Ebene beginnen. Ich wünsche mir, dass wir hier in Deutschland eigentlich diese Vielfalt von Kunst behalten können, dass wir all diese Möglichkeiten, die eigentlich einzigartig auf den ganzen Planeten sind. So dieses Kulturangebot von Deutschland, das gibt es, glaube ich, was die klassische Musik angeht, nirgendwo sonst auf der Erde. Und ich wünsche mir, dass das bleibt und dass das weiterhin mit Sinn befüllt wird. Dass die Menschen, die in die Konzerte kommen, etwas spüren, dass sie etwas empfinden, dass sie anders verändert nach den Konzerten zurück nach Hause gehen, dass sie vielleicht ein bisschen sensibler werden. Gerade in den aktuellen Zeiten, wir werden jetzt weniger sensibel. Es passieren jetzt gefühlt jeden Tag noch mehr schlimme Dinge und ja, irgendwie gehen wir dann weiter.
Man stumpft ab.
Ja, und irgendwann kann man das, glaube ich, alles nicht mehr so erleben. Aber ich glaube, diese schlimmen Dinge passieren schon dann, als die Menschen dann nicht mehr so empfindlich sind. Die empfindlichen Menschen machen sowas nicht. Und ich wünsche uns allen und auch mir selbst, dass wir weiterhin sensibel bleiben, an richtigen Stellen. Nicht immer vielleicht ganz gleich sensibel sozusagen, aber zumindest dann in einem Konzertsaal, dass wir dann die Möglichkeit haben, eigentlich ja, dieses Wunder der Musik miteinander zu teilen. Und ich wünsche mir jetzt auch ganz konkret, dass es noch sehr viele Jahre werden könnten, wo ich auch ein Teil davon sein kann.
MDR Klassik.